Wenn ihr eure Bibeln habt, bitte schlagt sie auf in Römer Kapitel 9. Heute Morgen lesen wir die Verse 1 bis 18. Ich werde bis Vers 18 lesen, um alles zusammenzubringen ein bisschen. Wenn ihr euch erinnert, dann haben wir unsere Wiederholung von dem Buch der Römer damit gestartet, dass wir Römer 8 angeschaut haben und es in zwei Predigten geteilt haben, sozusagen, mit dem Ziel, dass wir nochmal wieder ganz auf volle Geschwindigkeit kommen, bevor wir in Römer 9 schauen und in die Erwählung, die Gott hier getan hat. Wir müssen zuerst verstehen, wie wir durch Glauben allein und gerettet sind und durch Gnade und durch Glauben gerettet sind, um zu verstehen, wie dann das in Kapitel 9 weitergeht. Deswegen schauen wir uns heute Vers 1 bis 18 an. Hört jetzt die Worte des einzigen lebendigen und echten Gottes. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und aufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Denn dieses Wort ist eine Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, aus ihm, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Es ist Gottes Wort. Paulus redet hier über Prädestination, Vorherbestimmung, durch diese ganze Passage hindurch. Aber er taucht nicht sofort vom Anfang an da ein, sondern es ist ja auch, wenn du ein Lied anhörst, dann fängt das Lied ja nicht gleich mit dem Chorus an, mit dem Refrain. Ein sehr gut komponiertes Lied fängt erst mit einer Einleitung an, mit einer Prälude. Etwas, das deine Ohren aufwärmen sollen, sozusagen, für das Wunderbare, was dann dir vorgespielt werden wird. Viele von euch, die klassische Musik hören, wissen genau, wie sich das anhört. Es fängt weich und melodisch und friedlich an und dann irgendwann durch alle Musikstücke hindurch gibt es immer wieder neue Dinge, aber es bringt uns auch immer wieder zurück zu dem Hauptthema. Es ist eine gute Komposition, wenn es irgendwann diese Fülle erreicht und du das Gewicht der Musik fühlst, der du zuhörst. So ist es mit Paulus hier in Römer Kapitel 9. Er gibt uns eine Einleitung, in Prädestination, einen kleinen Vorgeschmack von dem, was er in den nächsten Kapiteln, worüber er da argumentieren wird, was er sagen wird. Bis zu diesem Punkt haben wir wunderbare Wahrheiten über Gottes Wort gesehen, die uns vorgestellt wurden hier im Römerbrief, dass wir nicht länger tot sind in unseren Sünden und Vergehungen, wenn wir in Christus leben. Die lange Liste von den von bösen Dingen, Übertretungen, die in Römer 1 aufgelistet werden, wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde, sondern wir sind Freie. Und nicht nur das, sondern wir sind auch vereint mit Christus. Wir sind adoptiert in Gottes Familie. Wir haben alle Rechte auf die Sohnschaft, die Jesus Christus hat, die er selbst verdient hat an unserer Stelle. Und außerdem hat er uns auch noch seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt, der uns hilft, wenn wir beten. Wir werden auch erinnert daran, dass es nichts auf der Erde gibt, das uns je von Gott, von der Liebe Gottes trennen könnte in Christus Jesus. Wir werden durch die ganze Passage hindurch erinnert daran, dass Paulus mit dieser jüdischen Vorstellung und jüdischen Idee umgehen muss, wie Jesus Menschen rettet, also diese jüdische Idee, wie Jesus Menschen rettet. Genauso musste er mit den Galatern umgehen, die geglaubt haben, dass die Beschneidung und das Einhalten von Gottes Gesetz ihnen hilft, um gerecht zu sein vor Gott, in den Club reinzukommen sozusagen. Aber er musste ihnen deswegen sagen, in Römer 3, Vers 20, sagt er ihnen deswegen, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, Gehorsam gegenüber das Gesetz macht uns nicht heilig, genauso wenig wie Beschneidung. Es ist kein Mittel, das uns gerecht macht. Das ist ein Zeichen, ein Siegel. Römer 4, Vers 11. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war. So, wir sehen also zuerst in diesem Abschnitt, dass Israel die Gerechtigkeit durch den Glauben nicht versteht, aufgegeben hat. Und deswegen sehen wir am Anfang von diesem Kapitel in den Versen 1 bis 5 ein Herz für Israels tragische Geschichte. Paulus sagt hier, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Ihr könnt diese Gewichtigkeit von dem, was Paulus hier zu sagen hat, spüren, in was er in diesen folgenden Versen hier zeigt. Er zeigt uns, dass Christus in vollem Gewissheit und in dem im Heiligen Geist, dass er dort eine pastorale Aufgabe hat für seine Brüder. Es ist nicht auch so, dass wir auch eine Aufgabe haben für die Brüder und Schwestern, die außerhalb der Kirche sind, die noch keine Freiheit gefunden haben in Christus Jesus, dieselbe Freiheit, die du in ihm hast. Und diese eröffnende Sklagelied sozusagen, das gibt uns jetzt hier eine Vorschau auf alles, was kommen wird, bis in Römer Kapitel 11. Es ist wie so ein Psalm, ein Klagepsalm. Und genauso wie du erst mit Leiden anfängst, du fängst mit Leiden an und dann hast du dieses wunderbare, diesen Preis von Christus im Vers 5, dieses Loblied auf Gott und auf alles, was er tut an seinem Volk. Wir sehen auch, dass Paulus für seine Brüder einsteht, genauso wie Moses auch getan hat für seine Brüder. Ihr erinnert euch vielleicht, dass nachdem das Gesetz gegeben wurde, das Volk abfällt und ein goldenes Kalb baut und das verehrt. Und was ist die Antwort von Mose in Exodus 32, Vers 30 bis 32, sagt, es geschah am nächsten Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde tun. Mose geht also zurück Mose kehrte zu dem Herrn zurück und sprach, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen und sie haben sich Götter aus Gold gemacht und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose, dieser wunderbare Prophet, Paulus, dieser Apostel, haben ein wirkliches Verlangen und eine Sorge für ihre Brüder. Auf Kosten ihrer Sorge für sich selbst. Paulus sagt, er möchte lieber verflucht sein, beiseite gesetzt sein von dem Volk Gottes, damit die den Messias, den Retter beiseite setzen, für den sie doch durchs ganze Alte Testament durchgewartet haben. Paulus nutzt wirklich ein hartes Wort hier. Dasselbe, was er der Kirche im Galatien schreibt. Dort gab es doch werksgerechte Judaisierer, die gesagt haben, du musst X, Y und Z tun, damit du gerettet wirst. Und Paulus sagt, wenn jemand von uns oder ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündet sollte, als das, was wir euch gepredigt haben, lasst ihn verflucht sein. Lasst ihn beiseite gesetzt sein von dem Volk Gottes. Paulus selbst hat so eine Sorge für sein Volk, dass er sich dieselbe Zukunft wünscht, wie das, was er den Galatern schreibt über diese Irrlehrer. Die jüdischen Zuhörer, die werden sehr gut gekannt haben, was Paulus hier sagt, weil dieses Wort durch das ganze Alte Testament durchgenutzt wurde. Alles, was irgendwie mit Gottes Zerstörung verbunden ist. Sie wussten genau, was Paulus hier meint. Die Immensität, die Größe von dem, was Paulus ist. Er sagt nicht nur meine Brüder, sondern er sagt auch meine Verwandten nach dem Fleisch, die zu mir gehören. Man sieht dieses Band, das Paulus verbindet mit seiner Nation. Er kannte das Gesetz, er war ein Benjaminiter, er wollte nicht, dass dieses Volk von all dem abgeschnitten wäre, worauf sie gewartet haben und gehofft hatten. Und das Volk Israel ist nicht ohne große Signifikanz, ohne Wichtigkeit für unsere Erlösungsgeschichte, Gottes Plan, der sich entfaltet hat durch all die, die Tage. In Exodus 4, Vers 22, sagt Gott zum Pharao, und du sollst dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Sie sind seine Söhne, er hat sie adoptiert, er hat sie zu seinem Volk gemacht. Und wenn er sie nicht gehen lassen würde, dann würde er ihr seinen Sohn töten. Und was tun sie jetzt? Diesen Messias, auf den sie gewartet haben, den sie gehofft hatten, den verwerfen sie. Paulus drückt diese große Realität aus, dass diese Wahrheit nicht getrennt werden kann von der Reaktion, die wir davon empfangen. Die Wahrheit ist, dass das wahr ist. Der Fakt ist, dass es wahr ist, dass wir den Messias verwerfen, Gottes Sohn. Und es heißt aber nicht, dass es Gottes Wort auslöscht, das wahr ist. Dieser Abschnitt zeigt diese wirkliche Sorge, die Paulus hat für Israel. Es war nicht so, dass er einfach nur ein Israelit war, dass er an dem besten Seminar gelernt hat, das es zu dieser Zeit gab. Bei menschlichen Standard würde Paulus jeden Grund gehabt haben, um seine eigenen Landsleute zu hassen oder zu verabscheuen. Paulus wurde gehasst von seinen eigenen. Er schreibt uns das in 2. Korinther, Vers 11, 23 bis 25. Hört zu, wie er Leiden erlebt hat von seinen eigenen Landsleuten. Von denen, für die er gehofft hat, dass er von Gott abgeschnitten ist, an ihrer Stelle. Er sagt hier, in Mühen überreichlicher, in Gefängnissen überreichlich, in Schlägen übermächtig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Schläge weniger einen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Was ist Paulus' Reaktion hier? Es ist eine echte Christusähnliche Liebe für die eigenen Feinde. Und zur selben Zeit drückt er aus diese große Wahrheit, auf Kosten seiner eigenen Sicherheit und seiner Zukunft. Wenn man würde doch denken, nach all der Verfolgung, die er erlebt hat, würde er sie aufgeben. Nein. Er möchte sie trotzdem retten. Und wir werden daran erinnert, dass jemand ein Jude ist, nicht durch die Nationalität, sondern dass er ein Teil des Volks Gottes ist durch die Beschneidung des eigenen Herzens. Wenn wir jetzt auf die Verse 1 bis 5 schauen, dann sehen wir, wie ein Kind Gottes reagieren sollte über die, die von Gott getrennt sind. Unsere eigenen Familienmitglieder vielleicht, unsere Kollegen, die getrennt sind von Gott, dass wir so ein tiefes Bedürfnis haben sollten. Und zweitens, wir sollten auch doch dann sehen, als zweiten Punkt, dass das Wort Gottes nicht hinfällig geworden wäre. Vers 6 bis 9. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die es aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Also die Verwerfung von Israel, von Christus als dem Messias, als den Christus, könnte jetzt bedeuten, dass das Wort Gottes durch die ganze, das ganze Alte Testament hindurch fehlgeschlagen ist. Aber das ist nicht wahr. Aber wenn nicht ganz Israel Israel ist, dann haben vielleicht die Verheißung in Genesis 17, Vers 7 bis 8, vielleicht sind die ja dann gar nicht wahr. Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Paulus sagt, es ist wahr. Seine Verheißungen sind nicht hinfällig geworden. Gottes Wort bleibt wahr. Paulus erinnert uns daran, dass nicht alle, die aus Israel abstammen, dass sie zu Israel gehören. Nur weil du geboren wurdest von Abraham, dem Patriarchen, dann bedeutet es nicht, dass du ein Teil von Gottes Volk bist. Wie kann es möglich sein, dass nicht alle, die aus Israel sind, zu Israel gehören? Die jüdische Zeitgenossen waren von Paulus, die Juden waren oder Diener in der Zeit, als der Paulus gedient hat hier, die haben angenommen, dass ihre physikalische Abstammung, ihre Genetik, ihre DNA der Grund war oder die Grundlage für ihre Akzeptanz bevor Gott. Sie würden sozusagen sagen, weil ich ein Jude bin, bin ich ein Teil von Abraham. Und weil ich ein Teil von Abraham bin, deswegen gilt seine Gerechtigkeit für mich. Das ist genau das, worüber Paulus mit den Juden geredet hat in Johannes 8, Vers 39. Sie sagten zu ihm dort, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, wenn ihr wirklich Israel wärt, sozusagen in Klammern, dann würdet ihr die Werke Abrahams tun. Das meiste, was Jesus getan hat in seinem Dienst, war, dass er auf den Kern der Sache kam. Es war nicht nur Abstammung oder DNA oder irgendwie deinen Stammbaum prüfen und sagen, ja, hier irgendwann war ich Teil von Benjamin und deswegen werde ich gerettet und bin gerecht vor Gott. Jesus sagt, nein. So wie Jesus hier zu der Sache vorstößt, so stößt auch Paulus hier zu dem wichtigsten Punkt voraus. Es ist nichts Neues, was wir lesen, wenn wir durch Römer lesen. Paulus sagt in Römer 2, Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern, was ist es an? Was sagt es Paulus? Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Ein Empfänger von Gottes Gnade zu sein, dafür ist man nicht von seiner genealogischen Abstimmung abhängig. Nur weil Abraham dein Vater ist, bedeutet nicht, dass du durch Abstammung gerecht bist. Du wirst gerecht erklärt, nur wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Paulus sagt dasselbe in Galater 3, Vers 7. Erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Nochmal, erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Um sein Argument noch zu unterstützen, zitiert er Genesis 21, Vers 12. Im Römer durch. In Isaak soll dir ein Same genannt werden. Im Glauben. Wir sind durch den Glauben allein gerettet. Den Glauben, den Abraham hatte an die Verheißungen von Gottes, dass er Nachkommen bekommen sollte, war ein Glauben, den er im Glauben empfangen hat. In Genesis 15, Vers 6 heißt es, und er glaubte an den Herrn und er zählte es für ihn als Gerechtigkeit. Abrahams Sohn Isaac kam nicht einfach durch natürliche Möglichkeiten. Ihr wisst doch bestimmt, Sarah war unfruchtbar. Aber Gott hat verheißen, dass er ihm einen Sohn geben würde und er hat diese Verheißung erfüllt. Ob wir an Christus glauben oder nicht, das definiert, wer der wahre Israel ist. Gott hat seine Verheißung an sein Volk nicht vergessen. Glaube, nicht DNA, definiert und zeigt, wer wirklich ein Teil von Israel ist. Wir können das nicht gut genug in den Vordergrund stellen, wenn wir durch den Rest von Römer gehen. Die Erlösung kommt auf alle die und nur auf die, die gerecht vor Gott sind durch einen echten Glauben an Jesus Christus. Und das ist auch, warum wir eine Unterteilung machen zwischen der sichtbaren Kirche und der unsichtbaren Kirche. Die sichtbare Kirche, das sind alle, die ihr seht hier in der Kirche, alle, die ein Bekenntnis machen des Glaubens an Jesus Christus mit all ihren Kindern. Aber die unsichtbare Kirche, das sind die, die wirklich Gottes Volk sind, so wie bei Israel, die beschnitten waren am Herzen, die es durch den Glauben bekommen haben, so wie bei Israel, nicht alle, die in unseren Reihen sitzen, die zur Kirche kommen, sind ein Teil von dem wahren Israel. Die sichtbare Kirche schließt auch viele ein, die zu Ismael gehören. Nicht das Kind der Verheißung, sondern das Kind des nach dem Werken. Gott hat nicht Israel den Rücken zugekehrt. Er hat nur deutlicher gezeigt, was es bedeutet, ein wahres Kind von Abraham zu sein. Deswegen ist es doch wichtig, dass wir jetzt einen Moment nehmen und uns selbst beurteilen, ob wir Söhne des lebendigen Gottes sind. Es bedeutet nicht, wenn wir in die Kirche gehen, lass uns nicht denken, wenn wir in die Kirche gehen oder dem Westminster-Standard doch nachfolgen oder in die Kirche gehen oder das Abendmahl nehmen oder was auch immer wir tun, wir sind nur, das bedeutet nicht, dass wir gerettet sind. Wir sind nur dann gerettet, wenn wir an Jesus Christus glauben und seinen Namen bekennen. Wenn wir glauben, dass Jesus der Herr ist. Unser Katechismus sagt, was ist Glaube an Christus? Es ist eine rettende Gnade, wodurch wir bekommen und auf ihm vertrauen, allein für unsere Erlösung, so wie es im Evangelium angeboten wird. Alles, was wir glauben und was wir in den letzten beiden Wochen angeschaut haben, ist, dass Christus es getan hat. Wir müssen darüber nachdenken und wir müssen auch über 2. Korinther 13, Vers 5 nachdenken. So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Paulus sagt jetzt hier am Schluss in Vers 8, dass die Mittel, wodurch die Kinder als Nachkommen gezählt werden, er hat diese Verheißung bekommen, dass er so viele Kinder hat wie Sterne, wie Sand am Ufer des Meeres. Und diese Verheißung, die ist wahr geworden für alle, die mit Christus verbunden sind durch den Glauben. Und weil das Wort Gottes nicht fehlschlägt, deswegen haben wir Vertrauen in unseren dritten Punkt, dass Gottes erwählende Liebe nicht fehlschlagen wird. Vers 10 bis 13. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufen, so wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Wie in Musik, die meisten guten Bücher, die ihr lest, fangen mit irgendeiner Form von Einleitung an oder Vorspann. Irgendetwas, was euch ein bisschen einen Vorgeschmack davon gibt, was ihr in den nachfolgenden Kapiteln, was da vor euch liegt, was ihr da lesen werdet. Oder in der Serie von Book. Ein Lieblingsbuch von vielen von euch ist das Herr der Ringe. Und wenn ihr vielleicht wisst, dann gibt es am Anfang ein Buch über die Hobbits. Ein Kapitel, ein kurzes Kapitel. Wenn ihr das ganze Buch lest ohne dieses Kapitel, dann wisst ihr nicht, dass dieses kleine Volk am Schluss alle rettet, die ganze Erde rettet. Es gibt euch also einen Vorgeschmack auf das, wer dieses Volk ist und das ihr sehen werdet in dem ganzen restlichen Tausenden von Seiten. Deswegen gibt uns Paulus jetzt hier einen Vorgeschmack dessen, was Prädestination bedeutet. Dass es eine Vorwissen, Vorlieben, Vorgrundlegung der Welt ist. Gottes Liebe, die sich seit Grundlegung der Welt auf alle sein Volk ausschließt. Jetzt zuerst hat er ein Zitat gemacht sozusagen über das, was Gott zu Abraham gesagt hat. Er redet über das, was zuerst hat er über Abraham geredet und jetzt redet er über Jakob und Esau und darüber, dass Gott ja schon bevor sie geboren waren, Gott entschieden hat über sie. Gott hat nicht geschaut, ja, Jakob wird irgendwie mal ein Gehorsamer sein und Esau wird ungehorsam sein. Nein, bevor sie irgendwas getan haben, hat Gott gesagt, dieser wird die Verheißung erben und dieser andere wird übergangen werden. Es ist nicht umso kräftiger, dass Jakob und Esau von demselben Vater geboren sind. Das heißt, wenn, wie die Pharisäer sagen, die Verheißung die Geburt, die Abkommenschaft, Nachkommenschaft, die Abstammung wichtig ist, dann müssen doch beide Teil von wahren Israel sein. Aber sie sind es nicht. Esau selbst hat alles weggeworfen, all diese Privilegien, die er doch bekommen hätte, sein Erstgeburtsrecht. Jakob, auch wenn er ein schlimmer Verführer und Betrüger ist, hat doch die Verheißung Gottes bekommen durch den Glauben. Wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt verwirrt seid über die erwählende Gnade, die Gott hat, wenn ihr immer noch denkt, dass es irgendwie Abstammung ist oder Werksgerechtigkeit, wie ein Kommentator gesagt hat, unsere Erlösung findet ihren Beginn in Gottes Liebe und seiner souveräner Auswahl. Paulus sagt es, damit die Erwählung fortgesetzt werden könnte, nicht aus Werken. Nicht wegen Werken, das wird der Schwerpunkt drauf gelegt, sondern wegen dem, der erwählt hat. Paulus wiederholt diesen Punkt nach immer und immer wieder. Und jetzt am Schluss zitiert Paulus noch Malachi 1, Vers 2 bis 3. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Beide von diesen Männern waren sündige Männer. Beide wurden in Adam geboren, so wie wir. Beide wurden unter dem Fluch, unter dem Verheißung des Todes für ihre Sünden geboren. Aber Jakob hat Neuheit des Lebens erlangt, die er fand in dem Herrn, Esau selbst blieb in seinem sündigen Zustand und hat nach seiner Natur gehandelt, nach seiner eigenen Natur. In beiden können wir Gottes Liebe für sie sehen, die frei ist, die souverän ist, die unabdingbar ist, ohne Konditionen, ohne Vorbedingungen. Und Gottes Hass für den anderen, eine heilige und gerechte Bestrafung der Sünde. Unser Hauptgrund zu leben ist, dass wir Gott verherrlichen und seinen Namen verherrlichen. Wie tut er das? Dadurch, dass er die Errettung selbst erwirkt. Seine eigenen Schafe, sein eigenes Volk, seine Ausgewählten. Obwohl beide, Jakob und Esau, physikalisch abgestammt haben von Abraham, hat Gott doch den einen vor dem anderen gesucht. Wie können wir jetzt reagieren, wenn wir darüber nachdenken? Immer wenn ich über Erwählung und Prädestination im Seminar mit vielen Studenten geredet habe, dann fast 100% der Zeit, ohne dass es eine Ausnahme gab, hat irgendjemand gesagt, dass wir es nicht verstehen. Und dann hat er immer darüber geredet, dass die Bücher Chosen by God und Holiness of God von R.C. Sproul wirklich wichtig sind, um das zu verstehen. Wir an keinem Punkt in der Zeit müssen wir irgendwie denken, dass wir irgendwie ein Recht haben dafür, dass wir erwählt worden sind. Niemand von uns kann sich dieses Recht irgendwie erkaufen. Jesus hat uns auserwählt. Gott hat uns auserwählt, seinem Volk, damit seine Gerechtigkeit, seine Erwählung feststeht. Wir müssen das tun, was unser Bekenntnis sagt in Kapitel 3, Vers 8. Kapitel 3, Vers 8, sondern in Kapitel 3, 8 im Westminster Confession. Da steht, dass wir diese Lehre über die Prädestination mit besonderer Sorgfalt und darüber reden, damit nicht irgendjemand gestört wird dadurch. Wir müssen mit Demut an den Text gehen. Wenn wir jetzt diesen Text abschließen, dann können wir nur mit Paulus sagen, was er sagt am Ende des Abschnittes in Kapitel 11, Vers 36, Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit aus der Kenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen, oder wer hat ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns zu Gott gehen im Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen zu deinem Text. Und sehr oft in verschiedenen Abschnitten des Lebens. Und egal, was wir über diese Sache denken, wir sind doch ermutigt dadurch, dass die du vorherbestimmt hast, dass du die auch, die du vorherbestimmt hast, berufen hast und die du berufen hast, auch gerechtfertigt hast und die du gerechtfertigt hast, auch verherrlicht. Und wir können uns darüber freuen, dass nichts durch die ganzen Zeiten hindurch, egal was es je gab, irgendeinen Gläubigen von dir hat trennen können. Wir danken dir für dein Wirken an unserer Stelle. Voll Demut, voll Gehorsam. Gehorsam bis zu dem Punkt des Todes, ja sogar zum Tod am Kreuz, damit er für sich selbst ein Volk haben könnte, ein auserwähltes Volk, eine Herde, ein Schafe, eine Kirche, eine Braut. Lasst uns für immer fröhlich sein für all die Privilegien, die du uns in Jesus Christus gegeben hast. Und in seinem Namen beten wir Amen.